Und das Reformationstag gleichzeitig mit dem Sonntag. Ich weiß nicht genau, schon seit 500 Jahren, aber seit einigen hundert Jahren wird gerade in Deutschland die Gespaltenheit der Christen auf diese Weise zelebriert. Am 31. Oktober der Gedenktag der Reformation durch Martin Luther, inzwischen ein bisschen mehr als 500 Jahre her. Und am nächsten Tag ein großer katholischer Feiertag, Allerheiligen. Im Blick auf das zu Ende gehende Kirchenjahr, die Erinnerung an diese Verbundenheit mit denen, die vor uns auf dem Weg mit Jesus waren. Heute Abend kann man das ja mal sehen und morgen Abend ist es dann zu bestaunen. In Stettin gibt es den größten Friedhof Europas. Viele andere Städte haben natürlich viele verschiedene Friedhöfe, aber in Stettin hat man einen zentralen Friedhof. Der ist riesig. Man fährt über einen Kilometer lang und auf dem Friedhof selber gibt es einen Busverkehr. Also gibt es einen Shuttle, um überhaupt unter diesen zigtausend Gräbern dorthin zu kommen, wo man eben hin muss. Und es ist ab morgen ein Lichtermeer zu sehen, über mehrere Wochen, dass nämlich in diesem katholischen Land zur Erinnerung an die in Christus Entschlafenen auf ihrem Grab ein Licht brennt, als Hinweis, dass sie verbunden sind mit dem Licht dieser Welt. Und evangelische Christen fühlen sich in der Regel besser den Katholiken überlegen. Sie haben ja die Wahrheit des Evangeliums erfasst, dass alles durch Gnade ist. Und es hat sich aus diesem Überlegenheitsgefühl etwas entwickelt, was uns heute gerade in den evangelischen Ländern zum Gericht ausschlägt. Dass nämlich die Ehrfurcht vor Gott verloren gegangen ist. Und wir haben das in der Summe als etwas, das ich persönlich nicht sagen kann, wir sollten den Reformationstag feiern, sondern eigentlich wir sollten miteinander Leid tragen. Stellvertretend auch für unser Volk, dass sich innerhalb weniger Jahrzehnte das gesamte Volk von Gott weggewendet hat. Und deswegen, wir haben für heute nämlich einen Predigtext, der ist so voller Jubel, aus dem Propheten Jesaja Kapitel 44. Und ich möchte den bewusst in zwei andere Texte einbinden, zeitlich davor und danach, um klar zu machen, dass sich diese Freudentexte der Bibel oder diese Worte Gottes nicht einfach aus dem Zusammenhang reißen lassen, damit wir nicht in eine Sorglosigkeit abrutschen, wie sie inzwischen nicht nur unser Volk, sondern die halbe Welt und mehr als die halbe Christenheit erfasst hat. Deswegen möchte ich vor diesem Predigtext eine Stelle lesen aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 2. Da steht drüber, ab Vers 20, das ist so eine Zwischenüberschrift in vielen Übersetzungen, Schlusswort, Warnung und Verheißung. Das war also das erste Mal, dass Gott selber mit seinem Volk, mit Israel, redet durch seinen Propheten, durch Mose. Und es ist ihnen Folgendes gesagt: Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, damit er dich auf dem Weg bewahrt und dich an den Ort bringt, den ich für dich bereitet habe. Zweite Buch Mose, Kapitel 23, Vers 20. Nochmal, siehe, ich sende einen Engel vor dir her, damit er dich auf dem Weg bewahrt und dich an den Ort bringt, den ich für dich bereitet habe. Das sagt Gott zu seinem Volk Israel. Das gilt aber auch bis heute für jeden, der zu seinem Volk gehört. Gott selber sendet seine Engel zum Schutz und zur Wegweisung vor uns her, um uns den Weg zu bereiten. Wir lesen im Neuen Testament als Bitte von dem Apostel Paulus, dass er die Gemeinde bewahren möge, bis zur Vollendung, Epheserbrief zum Beispiel, bis zum Hineinreifen in den vollen Manneswuchs des Glaubens, heißt es dort. Und an anderer Stelle ist uns die Verheißung gegeben, dass Gott, der das gute Werk in uns angefangen hat, es auch vollenden wird. Deswegen, das sage ich heute als erstes, keiner von uns braucht sich zu fürchten, dass er das nicht schafft. Wenn wir mit Jesus gehen, garantiert Gott selber, dass wir auch ans Ziel kommen. Unter Bedingungen, das ist also kein Automatismus. Und zwar, warum nicht? Weil Gott selber sich dafür verbirgt, wir aber mit Verantwortung tragen. Und dann lesen wir im nächsten Vers, hüte dich vor ihm, nämlich vor diesem Engel, der vor dir herzieht. Hüte dich vor ihm, höre auf seine Stimme und widersetze dich ihm nicht. Damit haben wir doch schon von klein an Probleme, oder? Wer selber sich an seine Kindheit erinnert oder Kinder hat oder hatte, der wird diese Beobachtung machen, dass tief in uns Menschen diese Widersetzlichkeit ist. Es ist wirklich ein besonderes Zeichen von Liebe, wenn jemand auf den anderen hört. Das betrifft selbst die Ehe. Das betrifft auch die Gemeinde. Das Wort, oder dass wir durch das Wort geleitet werden oder uns gar leiten lassen, ist eine ganz große Gnade und Herausforderung. Weil wir selbst unser eigenes spontan immer dagegen zu setzen haben. Wir wissen es besser, wir wissen, was richtig ist. Wir haben andere Pläne, wir haben bessere Ideen. Das ist ein Lernprozess, wo ich fürchte, dass er ein Leben lang nicht aufhört. So habe ich es zumindest beim sehr frühen Tod meiner Mutter erlebt. Die ist schon mit Anfang 40 heimgerufen worden. Dieses Zubereitetwerden, was ich gerade in den letzten Wochen ihres Lebens beobachten konnte als sehr junger Mann, das hat mich tief berührt, dass meine Mutter, die für mich immer eine Respektsperson war, noch in den letzten Tagen ihres Lebens alle fragwürdigen Entscheidungen ihres Lebens vor Gott korrigiert hat und uns Kinder einbezogen hat. Das fand ich das Allerwichtigste, dass sie offen mit uns drei Kindern umgegangen ist und gesagt hat, bitte macht das nicht so oder erinnert euch an die Entscheidung. Ich würde das heute anders machen. Achtet in eurem Leben drauf, dass ihr nicht solche Wege geht. Das hat mir sehr geholfen. Weil auf jemanden zu hören, ja auch gefährlich sein kann. Wenn das ein Mensch ist oder Mächtige sind oder selbst Regierungen sind, die es böse meinen oder die verborgene Ziele verfolgen, dann ist das eine gefährliche Sache. Deswegen ist eine der wichtigsten Dinge, die wir zu lernen haben, nicht nur, dass wir hören, sondern auch zu unterscheiden, wem wir vertrauen können. Und wenn wir ehrlich sind, bleibt am Ende nur einer, der selber die Wahrheit ist. Und doch mutet Gott seinem Volk zu, sich dieser Stimme auszusetzen, weil selbstverständlich immer eine ganze Menge anderer Stimmen herum sind. Wenn man bedenkt, wenige Monate oder Jahre später ist das Volk schon der Lehre Biliams ausgesetzt gewesen, eines Propheten, der die Stimme Gottes gehört hat und kannte und sie auch befolgt hat, zumindest äußerlich, aber der im Hintergrund um des Geldes willen dem Moabiterkönig, der ihn gekauft hatte, um das Volk Israel zu verfluchen, Tipp gegeben hat, wie er das Volk doch vernichten kann. Er durfte es nicht verfluchen, er konnte es nicht. Aber er hat einen Rat gegeben, wie er dem Volk trotzdem schaden kann. Er hat dem Moabiter gesagt, gib also eure Töchter ihnen zu Frauen und nehmt deren Frauen zu euren. Also vermischt Gläubige und Ungläubige miteinander. Damit kriegt ihr das Volk so fertig, so kaputt gemacht, dass sie nicht mehr auf Gott hören. Diese Versuchung ist bis heute. Ich sage das den jungen Leuten, so wie das mir als junger Mann gesagt worden ist. Achtet darauf, welche Partner ihr an eurer Seite nehmt. Wenn, ich sag's mal so, Risiken und Nebenwirkungen der Ehe sind sowieso immer miteinander abzuwägen. Und ich finde, jede Ehe hat Nebenwirkungen. Nicht nur wohltuende, sondern auch welche, die unangenehm sind. Die treten nicht in jedem Fall auf. Manche Dinge sind selten, manche sind häufig. Viele sind sehr unangenehm. Deswegen wird uns im Neuen Testament durchaus geraten, auch alleine zu bleiben, unverheiratet. Aber wenn, das ist nicht jedermanns Sache, dann ist eines unverzichtbar. Ein Bruder oder eine Schwester, dass wir uns vor ihm gemeinsam beugen. Weil auf die Stimme Gottes oder eines Gesandten Gottes, in dem Falle eines Engels, zu hören, alleine oft schwerfällt. Und Gott hat mir eine Frau an die Seite gestellt, die mich an entscheidenden Punkten auf dem Weg der Nachfolge festgehalten hat. Das manchmal schon erzählt. Wir hatten viele Jahre unserer Ehe finanziell keinen Überfluss. Und gerade am Anfang, wenn man sich auf diese neue Situation einstellen muss, Kinder, einer verdient, noch mehr Ausgaben, da war am Ende des Monats immer das Geld ganz knapp. Und ich war damals in der Versuchung, den Zehnten, den ich von Kind an Gott gegeben habe und die Opfer und die Almosen, einfach zurückzuhalten. Ich gedacht, ich kann nicht. Wenn es uns wieder ein bisschen besser geht, dann fange ich wieder an. Und ich habe das als Frage gestellt, ich habe gesagt, ja, das ist nicht besser, wenn wir mal ein paar Monate aussetzen, das Geld reicht einfach nicht. Hat sie gesagt, nein. Wenn wir so mit anfangen, dann wird es nie reichen. Dann habe ich das ernst genommen. Und bis heute kann ich sagen, durch Gottes Gnade dürfen wir dabei bleiben. Und er hält sein Wort. Er hat gesagt, prüfet mich daran, dass er den ganzen Zehnten in mein Haus bringt, ob ich nicht über euch die Fenster des Himmels öffne. Auf die unterschiedlichsten Weisen bin Gott sehr dankbar. Das will ich nur als ein Beispiel sagen, wie wichtig das ist, mit jemandem zusammen zu sein, der den Weg Gottes auch in schwierigen Zeiten festhält. Und deswegen sagt Gott weiter zu seinem Volk. Achte auf seine Stimme und widersetze dich ihm nicht, denn er wird euer Vergehen nicht vergeben, denn mein Name ist in ihm. Wow. Als ich das jetzt nach einiger Zeit wieder gelesen habe, hat mich das überrascht. Er wird eure Vergehung nicht vergeben, denn mein Name ist in ihm. Wir gehen so selbstverständlich davon aus, dass Gott alles vergibt, dass wir denken, man kann alles machen. Sagt man nachher mal Entschuldigung, dann ist schon wieder gut. Ich kenne das auch noch aus meiner Kindheit oder aus meiner Jugend. Da habe ich mich gefürchtet vor Leuten, die offen, ich komme aus einer sehr frommen Ecke, da bin ich auf jemanden getroffen, der hat gesagt, naja, einmal sündigen geht schon, gehe ich Sonntag wieder zum Abendmahl und beichte das, dann ist es wieder morgen. Diese Haltung, dass wir mit Vorsatz Böses tun und wissen, dass es böse ist, ist insofern gefährlich, dass Gott sein Volk sagt, er wird ihre Vergehen nicht vergeben. Wenn wir dann in die Geschichte gucken, dann war das ja auch so. Und sie hörten nicht auf die Stimme des Herrn und er gab sie ihren Feinden preis. Das ganze Buch der Richter war ein einziger Zeitraum, immerhin 400 Jahre, von Hören und wieder Eigenwillen. Hören, wenn es schlimm genug war und ging es ein bisschen besser, wieder Eigenes. Und Gott gab sie hin. Das ist bis heute so, dass Gott Menschen hingibt. Das ist das wichtigste Kennzeichen davon, dass eine Sache nicht vergeben ist. Dass er es uns überlässt, uns selber überlässt. Wie kommt sowas? Wie kommt das, dass Gott sagt, ich werde nicht vergeben?
Ich glaube, wir haben eigentlich genug Chancen von ihm, um zu hören, was der richtige Weg ist. Und wenn wir dann uns bewusst dagegen entscheiden, erst wieder, wenn wir sagen, Gott, es tut mir wirklich leid, ich habe hier einen Fehler gemacht. Aber wenn wir das nicht tun, dann bleibt die Beziehung aus.
Ich denke, das hat noch nicht mal mit uns zu tun, sondern es hat mit ihm zu tun. Weil es heißt, mein Name ist auf ihm. Und was ist sein Name? Heilig. Gottes Name ist heilig. Guck mal, wir werden nach seinem Namen genannt. Christen. Ja, Christus, der Gesalbte. Das war nicht von Anfang an so. Das hat sich eingebürgert. Das wird eine Apostelgeschichte darüber berichtet. In Antiochien war das erste Mal, dass die Jünger oder Brüder, wie sie sich selber genannt haben, Christen genannt wurden. Das hat dann nicht lange gedauert, als Paulus vor den König Agrippa und den römischen Prokonsul Festus geführt wird und er sich dort verantwortet, übrigens mit einem Text, auf den wir nachher gleich kommen werden, da regt sich der Römer auf und das heißt, und er sprach mit lauter Stimme, Paulus, du rast, also du spinnst. Und er antwortet, vortrefflicher Festus, ich rase nicht, sondern der König Agrippa, der selber ja ein Jude war, weiß, dass ich die Wahrheit spreche. Und am Ende sagt der angesprochene jüdische König, wenn du so weitermachst, also nur wenig fehlt und du machst mich zum Christen. Du überredest mich, Christ zu werden. Damit hält er sich das vom Leib. Das heißt, in diesen wenigen Jahren hat sich diese Bezeichnung Christ für Nachfolger Jesu eingebürgert. Das ist bis heute so. Man sagt ungefähr 1 Milliarde oder gut 1,6 Milliarden Christen leben auf der Welt. Das heißt, wir sind nach dem Namen Gottes genannt und werden dann an ihm gemessen. Und wie viel Elend und Leid und Not ist in diesem Namen verbreitet worden. Und deswegen ist das nicht vergebbar. Weil mit solchen Verhalten der Name Christi geschmäht wird und damit Menschen von der Rettung abgeschnitten werden. Das ist der wichtigste Punkt, denke ich, warum das nicht vergeben wird. Wenn wir nach seinem Namen genannt werden oder in Kontakt mit dem sind, der nach seinem Namen genannt ist, dann ist auf uns diese Autorität und diese Möglichkeit gelegt, dass Menschen mit Gott in Kontakt kommen oder aber von diesem Kontakt abgeschnitten. Und das ist der entscheidende Punkt. Deswegen sollte unser Leben davon geprägt werden, dass Menschen durch uns mit Gott in Verbindung geraten. Ganz unterschiedlich. Unser syrischer Freund ist alleine dadurch, dass wir ihm Kirchenasyl gewähren, offen geworden und sagt, bitte, ich will Christ werden, hilf mir dabei. Wirklich, es sind oft ganz einfache Dienste, die Menschen den Weg zu Gott öffnen oder verschließen. Deswegen mit dieser, vielleicht den letzten Vers noch, Vers 23, denn mein Engel wird vor dir hergehen und wird dich bringen in das Land, das ich verheißen habe. Das ist die Verheißung. Und ich werde diese Bösen von euch oder vor euch austreiben. Dann springen wir in die Zeit, ganz grob, 800 Jahre weiter. Und kommen zu dem heutigen Predigtext, Jesaja 44. Vers 21 bis 23. Gedenke dessen, Jakob und Israel, denn du bist mein Knecht, ich habe dich gebildet, du bist mein Knecht. Israel, du wirst nicht von mir vergessen werden. Ich habe deine Übertretung getilgt wie ein Nebel und wie eine Wolke deine Sünden. Kehre um zu mir, denn ich habe dich erlöst. Jubelt ihr Himmel, denn der Herr hat es vollführt. Jauchzt, ihr Tiefen der Erde. Brecht den Jubel aus der Berge, du Wald und jeder Baum darin. Denn der Herr hat Jakob erlöst und an Israel verherrlicht er sich. Was für eine wunderbare Verheißung, nachdem so viel hin und her und Abweichen und Sünde in diesem Volk gewesen war. Das ist eine Verheißung, die sich endgültig eigentlich erst in Jesus Christus erfüllt hat und sogar noch auf die zukünftige Zeit hinweist, wenn nämlich, nachdem die Vollzahl der Heiden eingesammelt ist, sich Gott wieder seines Volkes Israels erbarmt. Aber durch den Propheten Jesaja zu einer Zeit ausgesprochen, als Israel noch vollständig war. Einige Jahrzehnte später ist schon das sogenannte Nordreich, 10 Stämme, in die assyrische Gefangenschaft gegangen und noch ungefähr 70 oder 80 Jahre später auch die letzten Reste des Volkes Gottes in die babylonische Gefangenschaft. Von dort die Zerstreuung über die Erde und das Sammeln, was einmal zu Pfingsten über dieses Wunder der verschiedenen Sprachen und dann im letzten Jahrhundert, etwa seit 1948 oder mit der Gründung des Staates Israel 1948, sich abzeichnet als neue Hinwendung Gottes zu seinem Volk. Ich möchte diesen Vers, so wie er auch gedacht ist, auch im Blick auf die Reformation sehen. Gott hat sich seines Volkes erbarmt. Man sagt ja, mit der Reformation hat sich das finstere Mittelalter aufgehört. Bis dahin waren Millionen Menschen, hauptsächlich in Europa, gebunden unter diesen Irrlehren der päpstlichen Kirche und des päpstlichen Abweichens. Reformation nach ungefähr 700-jähriger Christianisierung Mitteleuropas ist zu einem Zeitpunkt gekommen und hat die damaligen Kirchen und kurze Zeit später die damaligen Völker Europas erschüttert, weil das Licht des Evangeliums verdunkelt war durch Aberglauben, durch Zauberei, durch Götzendienst, durch Hurerei. Und mitten da hinein leuchtet das Wort des Evangeliums allein durch Gnade, allein aus Glauben, allein durch die Schrift. Diese Eckpunkte, die durch Martin Luther und die anderen Reformatoren wieder in das Zentrum des christlichen Glaubens und Lebens gerückt sind. Und von da an nicht aufgehört haben zu brennen, sich ausgebreitet haben in andere Länder und heute bis an die Enden der Erde. Eine Zeit, die an diese Verheißung erinnert. Und wir dürfen einstimmen in diesen Jubel, dass Gott sich seines Volkes erbarmt hat und je wieder erbarmt. Aber, und da kommen wir schon zum dritten Punkt, aber diese Zeit hat nicht angehalten. Etwa 120 Jahre nach dieser Verheißung, nachdem schon das Volk Israel unter das Gericht Gottes gekommen war, hat Gott wieder einen Propheten berufen, Hesekiel, der in der Zeit der Wegführung Gottes Wort verkündet. Als das Volk Israel unter Gottes Gericht war. Und da gehen wir einmal in das Kapitel 2 und lesen das noch ganz. Und er sprach zu mir, Menschensohn, stell dich auf deine Füße und ich will mit dir reden. Es gibt im Alten Testament nur diesen einen Propheten, der mit Menschensohn angeredet wird.
Wann begegnet uns dieser Ausdruck wieder?
Jesus redet von sich selber, der Menschensohn muss leiden und verherrlicht werden. Der Menschensohn, ja, Sohn Gottes und Sohn der Menschen, beides ist in ihm vereint. Und ich sage das deswegen, weil der Prophet Hesekiel gerne ausgesprochen wird. Es gibt kaum Predigten aus diesem Propheten, weil es so heißt, am ehesten noch Kapitel 36, nämlich das Feld mit den Totengebeinen. Das wird gerne in pfingstlichen Kreisen gepredigt, dass man sagt, ja, Gott kann aus Totengebeinen wieder eine Herrscher machen. Aber alles, was drumherum ist, das möchte man am besten aussparen. Und ich denke, dass das nicht legitim ist, dass wir uns nur die Brocken herauskramen, die uns passen, und den Rest, den möchte man gerne vergessen. Hier heißt es, Menschensohn, stelle dich auf deine Füße und ich will mit dir reden. Und als er zu mir redete, kam der Geist in mich und stellte mich auf meine Füße. Und ich hörte den, der zu mir redete, und er sprach zu mir, Menschensohn, ich sende dich zu den Kindern Israel, zu den empörerischen Völkern, die sich wider mich empört haben. Sie und ihre Väter sind von mir abgefallen bis auf diesen selbigen Tag. Und diese Kinder sind schamlosen Angesichts und harten Herzens. Zu ihnen sende ich dich. Und du sollst zu ihnen sprechen, so spricht der Herr Jahwe. Und sie, mögen sie hören oder es lassen, denn sie sind ein widerspenstiges Haus, sie sollen doch wissen, dass ein Prophet in ihrer Mitte war. Und du, Menschensohn, fürchte dich nicht vor ihnen und fürchte dich nicht vor ihren Worten, denn Nesseln und Dornen sind bei dir und bei Skorpionen wohnst du, fürchte dich nicht vor ihren Worten und erschrick nicht vor ihrem Angesicht, denn ein widerspenstiges Haus sind sie. Und du sollst meine Worte zu ihnen reden, mögen sie hören oder es lassen, denn sie sind widerspenstig. Und du, Menschensohn, höre, was ich zu dir rede. Sei du nicht widerspenstig, wie das widerspenstige Haus. Tu deinen Mund auf und iss, was ich dir gebe. Und ich sah und siehe, eine Hand war gegen mich ausgestreckt und sie in derselben war eine Buchrolle, und er breitete sie vor mir aus, und sie war auf der Vorder- und auf der Rückseite beschrieben, und es waren darin geschrieben Klagen und Seufzer und Wehe. Und so weiter. Nun kann man sagen, das ist ja lange vorbei. 2500 Jahre. Gott sei Dank kam auch heute eine andere Zeit. Von da an bis zur Reformation sind auch schon mal 2000 Jahre vergangen und heute gehören wir zu den Gesegneten, von denen Jesaja geredet hat. Ich sage, wenn wenige Jahre nach den, oder wenige Jahrzehnte, nach den Verheißungen des Jesaja Gott einen anderen Prophet senden muss, der diese Worte zu ihm sagt, ihr seid ein widerspenstiges Volk, ich sende dich zu einem widerspenstigen Volk. Und er redet davon nicht von irgendwelchen Heiden. Er redet von seinen Stämmen, von seinem Volk. Ja, es ist Nationen. Das ist ein merkwürdiger Ausdruck. Wirklich heißt es, Vers 3, Menschensohn, ich sende dich zu den Kindern Israel, zu den empörerischen Nationen. Eigentlich war es ja nur eine Nation. Warum sagt er empörerischen Nationen? Es waren ja maximal Stämme. Warum Nationen?
Die haben sie sich vermischt mit den anderen.
Weil sie sich mit den anderen Völkern eins gemacht haben. Mhm. Ihr Lieben, wenn uns gesagt ist, dass das Gericht anfängt am Hause Gottes, wenn Jesus die Erde richten wird, dann in Gerechtigkeit und in Geradheit, dann fängt er an am Haus Gottes. Von dort aus, dort wo er ist, wo seine Ehre wohnt, im Allerheiligsten, im Heiligtum, im Vorhof. Und von dort geht das Gericht aus wie die ganze Erde. Dann bedeutet das, so sehe ich das, dass jetzt, wo wir sehenden Auges merken, dass die Zeit der Gnade vorbeigeht. Wir wissen nicht, wie viele Jahre, vielleicht noch ganz wenige Jahrzehnte wir haben, bis Jesus wiederkommt. Dann fängt das Gericht an am Haus Gottes und das wird sein in Europa und in Amerika, weil dort über Jahrhunderte und hier in Europa sogar über Jahrtausende das Evangelium gewirkt hat. Und es hat nichts anderes als ein widerspenstiges Volk hervorgebracht. Wenn wir, ich sage das heute als Missionsleiter, wenn ich hier in der Region Menschen anspreche, auch die in Not sind, ich habe ein langes Gespräch heute gehabt mit einem ehemaligen Mitarbeiter. Ich sage nach, er ist schwer an Krebs erkrankt und wollte sein Leben ein bisschen in Ordnung bringen. Er hat gesagt, naja, so wie wir damals gegangen sind, war nicht in Ordnung. Ich sage, wie steht es mit deinem Glauben? Naja, wenn ich alle 14 Tage in den Gottesdienst gehe, geht es mir besser. Aber das reicht mir dann auch. Das ist ein Mann, der durch Gottes Gnade gerettet worden ist vom Alkohol, der, nachdem er bei uns weg ist, wieder rückfällig geworden ist, wieder gerettet worden ist. Und der auch noch ein drittes Mal wieder gerettet worden ist. Und es bleibt weiter nichts als Zweifel übrig. Naja, es reicht mir dann auch. Ihr Lieben, ich kann nicht sagen, dass ich den Mann liebe, aber ich habe ein Erbarmen zu ihm, immer noch. Immer noch. Weil er für mich ein Beispiel ist für Tausende um uns herum, die alle nicht nur einmal die Gnade Gottes erlebt haben, die alle so viel Erbarmen Gottes ausgesetzt worden sind und sie verachten es. Heute, wenn ich auch nur mit ein bisschen von dieser Gnade komme,
in Länder des
Nahen Ostens oder des Mittleren Ostens gehe, in Ländern des Islam oder selbst des Hinduismus, finde ich immer noch Hunderte bis Tausende, die sich nach diesem Rittergott sehen. Deswegen fing das Gericht Gottes hier an. Hat das was mit uns zu tun? Ja, es hat was mit uns zu tun, dieses Prophetenwort. Denn dieses Menschensohn, ich sende dich und sie werden nicht auf dich hören, das ist ja mit unserem Herrn selber passiert. Mit Jesus selber, der gesandt worden ist. Ich glaube, gestern oder vorgestern stand der Losung, dieser eine Vers, der mich seit Jahren berührt. Gestern. Als die Sonne untergegangen war, brachten alle ihre Kranken mit mancherlei Leiden zu Jesus und er legte einem jeden die Hände auf und machte sie gesund. Alle Kranken. Ich weiß, was das heißt, wenn Jesus jemanden gesund macht, weil ich das selber erlebt habe. Nicht nur an mir, sondern auch an anderen. Wenn man einmal mit jemandem betet, der in einer schweren Drogenabhängigkeit ist, und sich während des Betens die Kraft Gottes mitteilt und der Mensch fängt an, unter dieser Kraft Gottes zu zittern. Und es fährt nebenbei, nur indem man bittet, alles aus, was diesen Menschen gebunden hat. Und er ist von diesem Tag an frei und bleibt es bis heute. Dann ist das genau dieses Erbarmen des Menschensohns, der die Gnade Gottes weitergibt. Und sie hören nicht auf ihn. Und sie versuchen, ihn von der Klippe zu stürzen. Und sie kreuzigen ihn. Und wenn Jesus uns sagt, ein Knecht ist nicht über seinem Herrn, dann bedeutet das, dass dieser Menschensohn, der durch seinen Geist in uns wohnt, auch uns denselben Auftrag gibt, Menschen zu warnen, klar zu bleiben und zu wissen, sie werden nicht hören. Das ist schwierig. Es ist sau schwer. Wirklich. Ich möchte diese Verse deswegen heute am Reformationstag uns noch einmal sagen. Und ich bitte euch, dass ihr vielleicht in eurer Bibel anstreicht. Dass es in unser Herz fällt. Und sie mögen sie hören oder es lassen, denn sie sind ein widerspenstiges Haus. Sie sollen doch wissen, dass ein Prophet in ihrer Mitte ist. Wenn wir das Wort Gottes bezeugen, dürfen wir nicht erwarten, dass alle dem zustimmen. Aber zum Zeugnis, dass Gott zu ihnen redet, lasst uns das Wort Gottes weitergeben. Es wird sie retten oder richten. Jemand wird hören oder es verwerfen. Das ist nicht unsere Verantwortung. Unsere Verantwortung ist, das Wort Gottes weiterzugeben. Und du, Menschensohn, fürchte dich nicht vor ihnen. Und du, Kind Gottes, Sohn oder Tochter, fürchte dich nicht vor denen, die das Wort Gottes ablehnen. Den Nesseln und Dornen sind bei dir und bei Skorpionen wohnst du. Das ist das, was Jesus seinen Jüngern beim Abschied sagt. Und ihr werdet auf Skorpione treten. Das ist das, was er ihnen verheißt. Dass sie ohne Furcht leiden. Das ist das ja. Wer mit Nesseln zu tun hat, kriegt Schmerzen. Wer Dornen ausreißt, sticht sich. Wer auf Schlangen und Skorpionen tritt, wird dem Risiko ausgesetzt, dass sie ihm in die Ferse beißen. Das ist das, was Jesus schon dem Samen der Frau gesagt hat, selbst noch als er nämlich die Schlange verflucht, sagt der Same der Frau, wird dir den Kopf zertreten, du aber wirst ihm in die Ferse stechen. Es gibt keine Verkündigung des Wortes Gottes. Es gibt kein Evangelium, nur zu leiden. Das muss ganz klar sein für uns. Es gibt keine Weitergabe des Wortes Gottes, ohne dass in einer Welt, die Christus verworfen hat, seine Nachfolger den Preis bezahlen. Aber es gibt einen Geist Gottes, der uns anweist, uns nicht zu fürchten. Und der das zertritt. Fürchte dich nicht vor ihren Worten und erschrick nicht vor ihrem Angesicht, denn ein widerspenstiges Haus sind sie. Und du sollst meine Worte zu ihnen reden, mögen sie hören oder es lassen, denn sie sind widerspenstig. Gott hat das Urteil gesprochen. Und er wird es auch vollziehen. Aber jetzt ist die Zeit für uns, in seinen Wegen zu bleiben, seine Worte ernst zu nehmen für uns und einander weiter zu sagen. Dazu möge er uns segnen. Amen.